RD.
Extra 3. Bosettis Woche.
Mich hat das menschlich betroffen gemacht. Ich habe gelitten.
Mich macht die Situation tatsächlich betroffen.
Manches macht mich betroffen.
Es ist besser, nicht zu regieren, als falsch zu regieren.
Ja, der letzte Satz von diesem sehr betroffenen Mann, den ihr vielleicht als Christian Lindner kennt, ist schon etwas älter, aber ich wollte euch daran erinnern, dass er auch schon mal die Wahrheit gesagt hat. Und wenn es nur das eine Mal war, bevor es losgeht, sage ich es auch diesmal, diese Folge zeichnen wir am Donnerstagvormittag auf. Sie wird aber erst am Freitag veröffentlicht. Im Moment passieren die Dinge ja so schnell, dass ich bis morgen schon wieder alles geändert haben kann. Bosettis Woche ist das hier. Mein Name ist Sarah Bosetti und das hier ist sozusagen Extra 3 ohne Bild und meistens leider auch ohne Christian Ehring, aber dafür habe ich einen Gast und ich bin heute so ein bisschen zwiegespalten. Also einerseits freue ich mich sehr, dass er hier ist und andererseits habe ich ein bisschen Angst, denn mein heutiger Gast hasst mich. Bastian Pielendorfer ist heute da. Hi Basti.
Ja, das ist eine nette Unterstellung. Wie kommst du denn darauf? Was ist das für eine Behauptung?
Weil ich mir deinen Podcast angehört habe. Ich habe mir deinen Podcast angehört und weiß jetzt, dass Özcan Kosa, dein Podcast-Kumpel und du mich abgrundtief hasst.
Wie kommst du denn darauf? Nee, das hätte ich so öffentlich nie formuliert. Immer nur vor. Böse Worte werden nur hinter vorgehaltener Hand gesprochen. Warum? Nein, ich hab über den Fernsehpreis gesprochen.
Ich weiß, das war sehr lustig. Ich habe mir das angehört. Es wurde mir zugeschickt mit einem Lachsmiley. Ich fand's witzig, weil wir sind, das muss man vielleicht kurz erklären, wir waren beide für den Fernsehpreis nominiert in derselben Kategorie. Weil euer Podcast auch eine Fernsehsendung ist.
Ja, ist er, ja, erstaunlicherweise, dass das ins Fernsehen geschafft hat, der Quatsch, den wir da machen.
Ja, ist schön. Und dann haben wir uns beim Fernsehpreis getroffen und dann habt ihr nicht gewonnen und dann habt ihr im Podcast darüber geredet, wie scheiße das ist, wenn man da ist und halt nicht gewinnt. Und ich fand es ja, sehr witzig, das zu hören. Ja, das ist super scheiße. Ich habe also, man muss sagen, ich war auch schon mal nominiert und habe nicht gewonnen. Da hat dann Jan Böhmermann gewonnen und kam nachher so zu mir und hat gesagt, oh, na vielleicht beim nächsten Mal. Und dann dachte ich auch so.
Ne? Es war irgendwie ab dem Morgen, als wir uns trafen, schon klar, dass wir das nicht gewinnen sollen. Deswegen bin ich da ehrlich gesagt mit der Haltung reingegangen. Also alle Zeichen deuteten darauf hin. Aber ich habe dafür immerhin den kleinen Fernsehpreis bekommen. Man bekommt ein paar Wochen später dann von der Akademie sowas in Buttplug-Größe zugesandt. Das ist dann so 4 Zentimeter, 8 Zentimeter groß. Ein Mini-Fernsehpreis, den kann man sich dann so als so eine Teilnehmerurkunde auf den Tisch stellen. Der steht jetzt hier und ich schaue da jeden Tag drauf und denke an diesen ereignisreichen Abend. Es war eine etwas seltsame Veranstaltung, weil das alles so wahnsinnig groß und überladen und viel ist und hier noch ein Preis und noch da ein Preis. Wir haben dir das völlig gegönnt, das war völlig in Ordnung. Wir hatten nur das Gefühl, dass wir nicht wirklich irgendeine Chance gehabt hätten, mit uns das zu gewinnen, weißt du. Es war ja ein sehr stark öffentlich-rechtlich dominierter Abend, kann man sagen.
Ja, ja, aber das eint einen ja, also das eint ja alle, die irgendwie ein kleines bisschen Demut in sich tragen, dass sie erstmal davon ausgehen, nicht zu gewinnen. Also ich habe auch da, muss man sagen, diese Veranstaltung dauert ja sehr, sehr lange. Das heißt, ich habe da halt auch 3 Stunden gesessen und war unfassbar nervös. Ich weiß gar nicht warum. Es wurde ja nichts von mir verlangt, ne? Aber ich war super und ich habe so gelitten da. Und dann wird man noch irgendwann aus dem Publikumsraum da auf so ein weißes Sofa gelotst und soll sich da hinsetzen. Dann dachte ich plötzlich, Sarah, was machst denn du dir für einen Stress die ganze Zeit? Du gewinnst doch gar nicht. So total klar, dass du nicht gewinnst, macht dir keinen Stress. So, ne? Also man geht ja eigentlich völlig zu Recht, wie ich finde, davon natürlich aus, dass man das nicht gewinnt. So, das ist ja auch
in
richtig.
In Demut und Dankbarkeit sitzt man dort, aber trotzdem ist das so ein riesiges Brimborium da drumherum, um eigentlich ja was im weitesten Sinne Immaterielles, ne? Also man wird halt ausgezeichnet. Ich hätte jetzt auch nicht wirklich gewusst, was ich dazu hätte sagen sollen. Trotzdem macht man sich selbst aus so einer eigenartigen, ich weiß nicht, so eine intrinsische Motivation ist das. Also ist jetzt keiner zu mir gekommen und hat gesagt, mein Gott, ihr müsst den Fernsehpreis gewinnen. Aber trotzdem denkt man jetzt, ach, jetzt sitze ich schon mal hier, Jetzt sollte man das auch mitnehmen. Ich habe allerdings in meinem Leben auch noch nie was gewonnen. Dementsprechend, vielleicht bin ich da engagierter als andere. Mir war, das ist aber nicht so schlimm. Also ich konnte an dem Abend ruhig schlafen. Ich habe es dir auch überhaupt nicht übergenommen. Ich finde, du hast eine sehr charmante, kluge Rede gehalten. Was wir da getan hätten, das hätte nicht annähernd diesen Anspruch gehabt, sehr wahrscheinlich. Es war nur eine sehr lange Veranstaltung. Ich habe mich mit Barbara Schöneberger, der einzige Satz, den ich mit ihr gewechselt habe, war, dass sie sich zu mir rüberlehnte während der Preisverleihung. Und dann sagte, vegane Wurst, man darf hier heute nichts mehr sagen, was denkst du? Und das war mein Moment auf dem Fernsehpreis, wo ich dann in der Live-Aufzeichnung absolut nicht wusste, was sie damit meinte und nur sowas sagte wie, auch toll, die Wurst. Das war alles, was ich an diesem Abend im Deutschen, dann schrieb mir mein Vater danach, was war das denn für ein Kommentar? Ich denke so, ja super, das hat sich doch... Ich meine, es gibt ja wirklich viele Fragen, die man auf diesem weißen Sofa dann stellen kann. Seid ihr aufgeregt? Freut ihr euch? Seid ihr demütig oder so? Aber vegane Wurst, was denkst du? Weiß ich nicht. War für mich eine überraschende Frage, auf die ich in dem Moment keine passende Antwort hatte.
Ich finde die Frage sehr viel besser. Weil bist du aufgeregt? Ja. Freut ihr euch? Ja, ist doch klar. Aber vegane Wurst, was denkst du? Das ist eine Frage, an der sich durchaus die Geister scheiden. Finde ich halt, da möchte ich Barbara Schöneberger in Schutz nehmen. Ich finde, da hat sie völlig recht. Du hast gerade so gesagt, wir hätten ja eh nicht gewinnen können. Das war ein sehr öffentlich-rechtlich dominierter Abend. Wir kommen übrigens gleich auch noch zur Politik, aber ein bisschen Politik ist das ja auch. Das finde ich interessant, dass du das gesagt hast. Also man kann ja so sagen, ach, vielleicht haben ja die Öffentlich-Rechtlichen gute Sachen gemacht und deswegen sind sie ausgezeichnet worden. Aber bei dir schwang gerade nach meinem Gefühl so ein bisschen was mit, sie haben gewonnen, weil sie die Öffentlich-Rechtlichen sind? Ist das so?
Nein, überhaupt nicht. Nein, natürlich nicht. Wer würde das denn hier behaupten? Aber es war trotzdem ein Abend, an dem die Öffentlich-Rechtlichen sehr präsent waren. Und das ist aber aufgrund der Qualität, die da produziert wird. Ich habe deine Show auch gesehen. Sie ist verdient, hat sie gewonnen. Das ist völlig in Ordnung. Es war trotzdem so, dass man so ein bisschen, zumindest im ersten Moment, das Gefühl hatte, okay, können wir hier in diesem Umfeld, also sind wir in diesem Umfeld überhaupt richtig platziert? Ist das, was wir machen, dieser alberne Quark, den wir da jede Woche produzieren, uns gegenseitig mit Schlamm beschmeißen? Erstens ist es, ich war überrascht, dass es überhaupt in irgendeiner Weise irgendjemand für einen Fernsehpreis würdig halten würde. Und ich wäre noch überraschter gewesen, wenn sie uns dann wirklich für irgendwas ausgezeichnet hätten. Das war schon alles genau richtig so. Ich will da gar keine Kritik üben.
Ja, ach, weißt du, andersrum habe ich gedacht, wir waren halt in Comedy Late Night nominiert beide und ich saß da die ganze Zeit und dachte, die anderen sind doch viel witziger als ich. Ich habe ja gar keinen Humor, ich bin doch voll unlustig. Und dann saß da, muss man ja auch noch sagen, in dieser Kategorie auch noch Teddy, der ungefähr lustigste Mensch der Welt. Das heißt, man kann schon in verschiedene Richtungen Minderwertigkeitskomplexe haben, ne? Und ich hatte die meinen dann sozusagen. Also ja.
Das ist völlig in Ordnung. Ich habe sie in alle Richtungen. Das ist, wir ergänzen uns da. Also ich habe weder den Anspruch, das zu gewinnen, noch sonst was. Ich habe das eher alles ein bisschen. Also ich bin in dieser ganzen Fernseh- und Glamour-Welt nicht zu Hause. Ne? Und das
oh, ich schon, wieder. Ist total meine Welt, du.
Ich habe versucht, dir auf der Aftershow-Party auch noch zu gratulieren, aber du wirktest eher angefasst. Also deswegen habe ich davon Abstand genommen. Du sagtest, du hast mich mal Simone genannt. Und dann dachte ich, okay, alles Gute. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich war der Prosecco hatte schon zugeschlagen.
Gemerkt, alle, die jetzt zuhören, wir müssen ein paar Dinge klären, bevor wir einsteigen. Aber ja, du hast mich mal Simone genannt, weil du mich mit Simone Solger verwechselt hast.
Ich kenne Simone Solger nicht mal. Ich weiß nicht mal, wer Simone Solger ist. Ich glaube, du verwechselst mich. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich habe dich nie Simone genannt.
Doch, du hast mich mal Simone genannt, aber das war total okay. Ich fand das nur lustig. Ich wollte dich damit nicht.
Ah, okay. Es war eine, das einzige Mal, dass wir uns gesehen haben, war eine Fernsehaufzeichnung bei Nur und da waren mehrere Leute auf der Liste und ich kannte weder Simone Solger noch dich zu dem Zeitpunkt und dachte, du wärst die Simone, die reinkam. So war es, glaube ich.
Ja. Ah. Genau, und dann haben wir uns irgendwie ein bisschen unterhalten und dann hast du irgendwann gesagt, ich weiß nicht mehr, welchen Satz du gesagt hast, ne? Ich unterstelle dir jetzt was, aber du hast irgendwie sowas gesagt, ja, aber das ist ja auch kein Problem, Simone, so mitten im Gespräch. Und dann habe ich gemerkt, wir führen gerade ein Gespräch aneinander vorbei. Und das fand ich sehr lustig, ja. Weil ich bin immer so beeindruckt von Leuten, die sich die Namen von Leuten sofort merken können, ne? Und die so gut sind in diesen sozialen Interaktionen und so aufmerksam sind und sich sofort alles merken, was du ihnen gesagt hast. Und die dann auch, wenn man sie 3 Jahre später wieder trifft, dann fragen, und wie ist denn das damals ausgegangen so, ne? Und du hast das super gekonnt gemacht, nur dass ich halt die falsche Ansprechpartnerin war. Und das fand ich irgendwie sehr schön. Das hat dich mir sehr, sehr sympathisch gemacht. Und ich fand das schön. Das war also ich fand gar nicht angefasst. Ich war gar nicht sauer. Aber ich dachte eigentlich, dass wir über dieses Fernsehpreis-Ding jetzt vielleicht so eine Hassliebe entwickeln könnten. Aber wenn du jetzt so nett bist, dann klappt das natürlich nicht. So ein Mist.
Das tut mir leid. Ich versuche mein Bestes.
Das ist okay. Wir reden jetzt einfach mal über Leute, die, sagen wir mal, aktuell nicht unbedingt nur ihr Bestes gegeben haben.
Verliererin der Woche.
Obwohl, ich will ihr da gar nichts unterstellen. Vielleicht hat sie ja ihr Bestes gegeben. Auf jeden Fall hat sie sich die Gewinnerin in der Kategorie Verliererin der Woche zu sein, hart erarbeitet, nämlich die FDP. Und Saskia Esken, die nicht in der FDP ist, sondern in der SPD, die sagt das Folgende dazu.
Christian Lindner und seine FDP haben sich mit diesem Schmierentheater auf Kosten des Landes als politische Kraft disqualifiziert.
Ist das so? Siehst du das auch so?
Es ist ja noch nichts bewiesen, würden jetzt Strafvermittlungsbehörden sagen. Es ist schon alles ein bisschen albern, was da abgelaufen ist, ne? Also dieses Beharren auf die Schuldenbremse, Ausbremsen des Haushalts und so, und also es wirkt ja so, als hätte es eine bewusste Provokation gegeben, um die Koalition gegen die Wand zu fahren. Wobei man sagen muss, dass das ja sowieso schon kein Porsche, sondern ein Kia Picanto war, der da gegen die Wand gefahren wurde. Also das war ja von vornherein eine unglückliche Kopfgeburt, die irgendwie es jetzt über die Ziellinie gebracht hätte. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich fand auch das Datum, das sie sich ausgewählt haben, wirklich gut. Also das war mal ein Tag, 6. November, der hat wirklich gekracht. Da werden wir, glaube ich, ein paar Jahre drauf zurückblicken und sagen, das war der Moment, wo es richtig bergab ging. Ich habe selten mit der FDP sympathisiert und noch weniger mit Christian Lindner und seiner Kuhkrawatte dementsprechend. Ich finde das alles irgendwie so ein bisschen unangenehm. Und ich finde, ehrlich gesagt, da gehen auch nur Verlierer raus und die Falschen werden daraus gewinnen. Das ist für mich, glaube ich, das größte Problem. Also wir wissen ja jetzt schon, dass die Populisten, die Rechten, werden das so dermaßen ausschlachten, werden die Unfähigkeit dieser Regierung nach vorne stellen und werden uns bei den Neuwahlen, die ja jetzt Februar stattfinden, erschrecken. Und zwar bundesweit und nicht nur bundeslandsweit, wie wir das bisher hatten.
Ich glaube übrigens, die FDP hat sich das Datum ja gar nicht ausgesucht, ne? Also wenn diese Recherchen stimmen, dann sollte der Bruch ja erst ein paar Tage später kommen. Und Olaf Scholz, dieser Schlingel, ist ihnen einfach dazwischen gekommen. Ich finde, wer am meisten verloren hat an dieser ganzen Geschichte, ist die Demokratie. Und das ist das, was ich so schlimm daran finde. Also erstmal würde ich übrigens, du hast Kopfgeburt gesagt, zur Ampelregierung, wenn ich dich richtig verstanden habe. Ich würde dem ja gar nicht unbedingt zustimmen, dass das aussichtslos war. Also ich finde, das hätte klappen können. Das hätte eine Regierung sein können, die gut arbeitet, wenn auch umständlich vielleicht, ne? Also wenn sie auch größere Brücken zu bauen gehabt hätte als eventuell andere Regierungen. Das ist ja auch irgendwie eine neue Realität, also die jetzt nicht von heute auf morgen unbedingt weggeht, ne? Also vielleicht kriegen wir im Februar eine große Koalition wieder, sprich die CDU, und die SPD macht, was die CDU sagt. Das ist möglich, aber es ist ja durchaus möglich, dass die nächste Regierung auch wieder eine schwierige Koalition wird. Und ich finde das gar nicht schlecht, ne? Ich bin ja für demokratischen Streit, deswegen finde ich das gar nicht schlimm, wenn auch in der Regierung Leute mit sehr unterschiedlichen Weltsichten sitzen. Es hätte funktionieren können, wenn die FDP nicht, also es ist ein bisschen zu einfach, ich weiß es nicht nur die FDP, ne? Aber wenn sie zumindest nicht so destruktiv gewesen wäre, und dann wäre, glaube ich, schon viel gewonnen gewesen. Ich würde also nicht sagen, dass das Projekt an sich dieser Regierung auf keinen Fall hätte funktionieren können. Aber das jetzt, ich finde es wirklich ganz, ganz dramatisch. Also, ne, ich meine, ich sage noch einmal, was passiert sein soll laut Recherchen der Zeit. Hat die FDP in mehreren Sitzungen, und das finde ich übrigens sehr lustig, dass es in fast allen Artikeln darüber erwähnt wird, mit PowerPoint-Präsentationen, vielleicht ist das die wirklich dramatische Nachricht, das Ende der Ampelregierung geplant. Und zwar hat sie nicht nur geplant, ob sie aussteigen soll und wenn ja, wann und wie, sondern sie hat geplant, wie sie ihre Koalitionspartner so sehr provozieren kann, dass sie rausgeschmissen wird und dann sagen kann, die anderen sind schuld. Und ich, weil, also das ist der Teil, den ich so dramatisch finde. Und das ist der Teil, den die FDP fast geschlossen, wenn man jetzt mal so ein paar Schockierte und Volker Wissing rausnimmt, was sie fast geschlossen auch einfach ignorieren. Ne? Also Lindners Reaktion, hast du Lindners Reaktion gehört? Wo ist die Nachricht?
Ja, ich habe es gehört. Also jeder, der Christian Lindner jetzt in den letzten Jahren erlebt hat, kann sich vorstellen, dass das, was du gerade gesagt hast, wahr und vorstellbar ist. Also ich kann mir schon wirklich denken, wie Christian Lindner in einem sehr gut sitzenden Bossanzug, also Fantomas-artig, so eine PowerPoint-Präsentation vor anderen Leuten in Anzügen hält, wie er jetzt die Koalition vor die Wand fahren will, um sich selber zu, nennen wir es mal, entmaterialisieren. Ich verstehe den Sinn dahinter dann trotzdem nicht, weil am Ende stellt man ja nicht nur die anderen als unfähig dar, sondern eigentlich auch sich selbst. Also klar wird man dann vielleicht von seinen bisherigen Wählern ein bisschen auf die Schulter geklopft, aber die anderen nehmen doch noch mehr Abstand. Also die FDP wird doch bei der nächsten Bundestagswahl auch gar nichts mehr reißen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass dieser Plan umfassend aufgegangen ist, und natürlich ist es, wenn das wahr sein sollte, dass ein bewusst geplanter, in so einer Art Wochenendfreizeit auf Sylt mit PowerPoint-Präsentation durchgezogener Coup war, ist es ja noch erbärmlicher und noch jämmerlicher und noch döver. Am besten gefiel mir diese überlieferte Diskussion oder dieser überlieferte Bruch zwischen Scholz und Lindner. Ich weiß gar nicht, wo ich es gehört habe. Ich glaube, bei Mickey in Apokalypse und Filtercafé. Der original überlieferte Dialog zwischen den beiden soll ja sein, dass Scholz gesagt hat, ich möchte nicht mehr, dass du Teil meiner Regierung bist. Dann hat Lindner gesagt, okay, und jetzt kommt das Allerbeste, da hat unser Kanzler in seiner unveränderlichen und wirklich bewundernswert, nennen wir es mal, aufbrausenden Art gesagt, tja, doof. Und ich finde, Koalitionsende mit tja, doof zu kommentieren, besser kann man es ja nicht, also beiläufiger und blöder geht ja nicht mehr. Tja, doof ist, weißt du, wenn dir deinem Kind nach dem Eiskauf so die Erdbeereiskugel aufs Parkett fällt, das ist doof. Aber wenn du gerade die Bundesregierung auflöst, ist tja, doof natürlich ein schöner Kommentar dazu irgendwie.
Obwohl ich das schon wieder schön finde. Genau wie das, was ja in dieser Zeitrecherche überliefert wurde, wenn es denn so gesagt wurde, dass Christian Lindner irgendwann gesagt haben soll, ich kann diese Fressen nicht mehr sehen. Das ist das finde ich das Sympathischste an der ganzen Sache. Also da, weil ich meine ganz ehrlich, das werden alle Beteiligten an dieser Bundesregierung einfach seit 3 Jahren gedacht haben, spätestens seit 2,5, boah, ich kann diese Fressen nicht mehr sehen. Das macht ihn ja menschlich, das finde ich total okay. Aber ich finde so, also...
Aber das soll er gesagt haben, ich kann diese Fressen nicht mehr sehen.
Ja,
das hat er verbrieftermaßen gesagt.
Ist das nicht wunderschön? Und das finde ich okay. Das finde ich wirklich, da habe ich null Kritik dran. Das finde ich okay, weil warum redet man so nicht mehr ineinanders Fressen hinein, also ineinanders Gesichter hinein? Fände ich noch besser, aber ich finde es auch okay, wenn man dann quasi aus dem Raum geht, mit anderen Leuten im Raum ist und sagt, boah, ich kann die Fressen nicht mehr sehen. Das sind ehrliche Gefühle. Das sind ehrliche Gefühle, finde ich völlig in Ordnung. Also ich finde auch in Ordnung, dass die sich treffen und sagen, hey Leute, das mit der Regierung, das klappt so nicht mehr. Wir müssen uns irgendwie überlegen, wir wollen da aussteigen. Und dass die dann als Parteispitze, Parteiführung darüber reden, das finde ich jetzt nicht, also da würde ich jetzt mal Christian Lindners Reaktion zitieren und sagen, wo ist die Nachricht? Das ist in Ordnung. Was ich aber schlimm finde, ist erstens, dass der einzige Grund, aus dem sie das wollen, ist, um die FDP zu retten. Und ich finde, das habe ich in der letzten Folge auch schon gesagt, wo wir noch nicht wussten, dass das offenbar so geplant wurde, aber wo ja schon recht offensichtlich war, dass es in irgendeiner Form auch im Interesse der Partei FDP ist, dass diese Regierung enden sollte. Da habe ich es auch schon gesagt, wer sich nur in diesen parteipolitischen Machtspielchen verstrickt und nur in parteipolitischem Kalkül denkt, hat für mich in der Regierung nichts verloren. Weil in dem Moment, in dem du in der Regierung bist, hast du eine völlig andere Verantwortung. Und zwar für alle Menschen, die in dem Land, das du regierst, leben. Und nicht nur dafür, wie deine Partei da jetzt irgendwie gut wieder rauskommt. Das heißt, das nervt mich. Aber ne, okay, das ist eine Sache, die ich blöd finde. Aber was ich viel dramatischer finde, und das meinte ich eben, dass das in den Reaktionen der FDP irgendwie gar nicht vorkommt, ist, dass sie ja nicht nur überlegt haben, wie steigen wir da aus, sondern dass sie das herbeiführen wollten und dabei ihre Wählerschaft täuschen wollten, bewusst. Und das versucht haben. Es ist jetzt halt aufgeflogen, möglicherweise. Und das finde ich dramatisch, weil das, klar, verlieren alle in dieser Regierung, auch die FDP immerhin. Aber wer am meisten verliert, habe ich eben schon gesagt, ist die Demokratie in dem Sinne, dass das natürlich komplett die solche Dinge fördern, Politikverdrossenheit. Solche Dinge führen dazu, dass die Leute kein Vertrauen mehr in, ich sage das jetzt in Anführungszeichen, das sieht man nicht, aber die da oben haben. Das ist das, was der Demokratie viel mehr schadet als, weiß ich nicht, irgendwie ein paar Diskussionen zu viel in der Regierung. Es ist alles halb so wild, ne? Aber zu sagen, wir wollen die Regierung beenden, tun die ganze Zeit so, als seien wir noch daran interessiert in der Öffentlichkeit und stellen es dann und ziehen uns da raus, stellen es aber so dar, als seien die anderen irgendwie schuld und kontern das, wenn es rauskommt mit, ja komm, es ist Wahlkampf, damit sagst du, ja, das ist doch normal, damit sagst du, wir lügen euch die ganze Zeit an, habt ihr das noch nicht gemerkt? Also das ist das, was du eben auch gesagt hast, was den Leuten irgendwie, was den Rechten wieder Aufwind gibt, weil die dann sagen können, ja, habt ihr das? Ja, wirklich. Also habt ihr das noch? Ist das jetzt eine Neuigkeit für euch? Huch, das ist auch geil, oder? Die ganze Zeit zu sagen, hey, wir sind ehrlich, wir sind ehrlich, wir sind ehrlich. Und wenn es rauskommt, sagen sie, hey, natürlich lügen wir, was denkt ihr denn? Und das finde ich schon krassen Scheiß. Ich finde das wirklich nicht nichts und ich finde den Aufschrei, sorry, ich höre gleich auf zu reden, ne? Aber ich finde den Aufschrei so gering. Ich habe mal auf bild.de gelesen, wie viele Artikel es dazu gibt. Und es gibt einen mit Nebensätzen. Und es wundert mich vor allem, weil ja bekanntermaßen Matthias Döpfner die FDP hasst. Wie also kann das sein, dass sie jetzt plötzlich nur einen Artikel darüber schreiben?
Ja gut, aber ja, du hast natürlich recht. Und das parteiinterne Interessen immer, ja, aber also ich glaube, dass diese Politikverdrossenheit, die ja sowieso schon seit langer Zeit in der Bevölkerung zu spüren ist, wie du schon richtig sagst, natürlich geboostet wird dadurch. Und dass das öffentliche Interesse, dass man, ich glaube, der Durchschnittsdeutsche winkt einfach nur noch genervt ab. Das klingt traurig und aber du hast es ja selber gesagt, also wenn sie uns den Spiegel vorhalten und sagen, seid ihr überrascht, dass wir euch die ganze Zeit anlügen, dann haben wir ja genau das Problem auch. Also nein, sind wir nicht, aber dann sinkt auch das Interesse. Also das ist ein bisschen wie ein Zaubertrick, bei dem du aber weißt, dass es kein Zaubertrick ist. Du siehst, dahinter steht der Spiegel und dann sinkt massiv das Interesse und bei dieser Sache ist es ja auch so. Es wirkt alles berechnend, es wirkt alles parteipolitisch intern abgestimmt und auf den Erfolg der eigenen Partei. Und das ist nicht das, was eine Koalition bieten sollte. Eine Koalition soll ein Land, nennen wir es mal, nachvollziehbar und gut regieren können. Und das, würde ich jetzt sagen, haben wir in den letzten 2,5 Jahren nicht erlebt. Nicht, weil ich, also ich bin klassischer, ja. Ich bin da auch völlig offen, das sage ich ja in meinem Podcast immer, ich habe immer die Grünen gewählt. Weiß ich nicht, ob ich es weiterhin tun würde, aber die FDP war mir immer zuwider und sie ist mir nicht zu weniger zuwider geworden durch das, was da jetzt passiert ist. Aber am Ende, wie du gerade schon sagtest, werden natürlich die rechten Populisten es aufgreifen, werden uns erzählen, ja schaut mal, die lügen euch ja alle an, aber hier ist die Wahrheit. Und damit schaufeln wir uns langsam, aber sicher unser eigenes Grab. Ich finde es schön, dass die Bundesregierung sich genau an dem Tag zerlegt hat, an dem Trump gewählt wurde. Also der 6. November wird für immer auf jeden Fall in den Geschichtsbüchern stehen. Da ging es bergab. Wir haben in ganz Europa mittlerweile rechte Regierungen und wenn wir nicht stark aufpassen, werden wir durch solche Winkelspiele und durch solche Absurditäten irgendwann hier auch noch eine haben.
Das ist der Gute-Laune-Podcast Bosettis Woche. Schön, dass ihr zuhört.
Ich finde es lustig, dass das auch unser, darf man jetzt schon designierter Kanzler nennen oder unser nächster Kanzlerkandidat glaubt, wiedergewählt zu werden. Also ich glaube noch nicht mal, dass Olaf Scholz eine schlechte Politik gemacht hat, unbedingt in allem. Aber er ist halt auf einem so dermaßen, er ist ja wie ungekochtes Wasser, er ist wie ein Ei. Also das ist ja einfach, da ist ja gar keine Geschmacksgrundlage behalten, wo sich irgendjemand dran festhalten kann. Und an sich mögen die Deutschen das gerne, wenn Politiker jetzt nicht so massive Ecken und Kanten haben. Ne? Also Mutti, der Kohl, das waren alles so ein bisschen so gemütliche Leute, denen wir vertrauen konnten. Aber Olaf Scholz hat davon selbst zu wenig. Er ist ja einfach so ein simpler, kalter Technokrat, wo man so gar nicht, also ich kann mit diesem Mann überhaupt nichts verbinden. Die ersten paar Monate seiner Regierung hätte ich nicht mal die Stimme imitieren können.
Ich finde das ganz schön, er hat nämlich das hier gesagt.
Die SPD und ich, wir sind bereit, in diese Auseinandersetzung zu ziehen, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen.
Und er meint den Wahlkampf. Und ist das nicht schön, dass er erwähnt, übrigens mit dem Ziel zu gewinnen? Das ist doch toll, oder? Also, dass man das so am Beginn eines Wahlkampfs dazu sagen muss.
Ja, also, wir würden gern Zweiter werden, aber mein Gott, wenn wir dann halt Erster sind, dann müssen wir damit auch klarkommen. Das ist, ja, Scholz, was war noch eine dieser bekannten Formulierungen, die er hatte? Sie sehen vor sich einen Mann, der davon nicht überrascht ist oder so. Und dann denkst du immer, wer spricht denn so? Also das klingt ja wirklich, also als wenn Thomas Mann das in der Mittagspause geschrieben hätte. So redet doch kein Mensch im Realleben, aber er spricht so. Und es ist einfach so abstrus, weil das so gar nichts vermittelt. Das ist, natürlich sehen wir, dass die Schreihälse in, also es ist ja eigentlich fast schon bezeichnend, dass wir es in Deutschland schaffen, diesen absolut emotionslosen Menschendarsteller von Olaf Scholz, dass wir den zum Kanzler gemacht haben und in der ganzen Welt einfach nur Schreihälse an der Macht sind. Ob es jetzt ein Millet ist, ein Trump oder Meloni oder wer auch immer. Eigentlich, wer am lautesten schreit, kommt weiter. Und in Deutschland haben wir halt Olaf Scholz, der immer so ein bisschen wie in so einem Loriot-Sketch wirkt, weißt du, wo er eigentlich was bestellen will, aber er kommt nicht dazu, weil der Kellner ihn immer übergeht. Und das kann ja langfristig nicht funktionieren.
Aber das finde ich irgendwie schön. Ja, yes. Nein, aber das finde ich eigentlich was Gutes. Auf der Ebene ist mir Olaf Scholz durchaus sympathisch. Das finde ich, weißt du, das finde ich gar nicht schlimm. Aber was ist denn, ich meine, die Frage ist ja, steht ja gerade im Raum, wird er denn der nächste Kanzlerkandidat oder nicht? Für wen wärest du denn? Scholz, Pistorius oder Klingbeil oder jemand ganz anderes?
Ich bin da auch so ein bisschen leidenschaftslos. The Fatal Uprising of Boris Pistorius habe ich jetzt auch immer nicht so ganz verstanden. Aber natürlich ist immer gut, wenn du jemanden vor dir im Amt hattest, der so richtig abgeschissen ist, dann wirkst du immer selber ein bisschen besser. Ich verbinde mit Boris Pistorius so wenig. Das ist unser Verteidigungsminister. Er ist auf jeden Fall, nennen wir es mal, prägnanter optisch sowie verbal als jetzt Scholz. Das ist aber mein Mops Otto auch, also das ist jetzt, die Challenge ist nicht so groß. Ich fände, wenn ich die SPD wäre, also wenn ich jetzt hier, ich säße jetzt in der SPD-Parteizentrale und würde einfach mal diktatorisch entscheiden, was jetzt hier stattfindet, dann würde ich natürlich Pistorius nehmen, weil ein Neuanfang mit Scholz beziehungsweise eine Bewerbung um die Stimmen der Bundesbürger ist mit Scholz nicht möglich, weil der sowieso schon dermaßen das Stigma der lahmen Ente und des Entscheidungslosen und Glücklosen hat, das ist so ein bisschen wie mit Biden antreten. Ne? Also Biden hat auch keine so schlechte Politik gemacht, aber ab dem Moment, wo du das Stigma hast, dass du einfach kaum die Treppe hochkommst, ohne von einer Pflegerin geführt zu werden, kann man dich nicht mehr retten. Und bei Scholz würde ich genau das Gleiche sehen. Da ist das Problem, dass das jetzt schon so stark an ihm klebt, dass er halt zu schwach war, diese Bundesregierung aufrechtzuerhalten, dass er den Bürgern, sagen wir mal, nicht das Gefühl gegeben hat, in welche Richtung seine Politik geht. Also wenn ich die SPD wäre, würde ich wirklich alle aufstellen, aber nicht Scholz.
Ja, ich bin da bei dir. Ich weiß nicht, Pistorius, man weiß tatsächlich recht wenig über Pistorius, ne? Das hast du ja auch gerade so ein bisschen gesagt. Also man hat keine klaren Gefühle zu ihm. Er hat halt sehr gute Umfragewerte. Meine Theorie dazu ist ja ein bisschen, dass es eben daran liegt, dass er Verteidigungsminister ist. Also wenn jetzt die Frage gewesen wäre, sollen wir den Tauris in euren Heizungskellern einbauen in den vergangenen Jahren, dann wäre das, glaube ich, eine andere Sache mit der Beliebtheit von Boris Pistorius. Also Habeck war auch mal wahnsinnig beliebt und dann ist er halt Minister geworden, ne? Also Bundesminister geworden. Und bei Pistorius kann ich mir schon auch vorstellen, dass das einfach kippt, wenn er Politik machen muss, Bundespolitik sagen wir jetzt, ne, damit es eben auch bundesweit wahrgenommen wird, wenn er Bundespolitik machen darf, soll, muss, die die Leute konkreter in ihrem Leben spüren. Also jetzt ist es ja, gibt es diese diffuse große Bedrohung durch Russland und es ist ja durchaus auch ein heiß diskutiertes Thema, wie weit gehen mit den Waffenlieferungen und so. Ich will nicht sagen, dass es irgendwie nebensächlich wäre oder die Leute nicht beschäftigt, aber es ist irgendwie, es ist schwieriger zu greifen. Und dann hat er so ein bisschen diese Ausstrahlung, wie du schon sagst, diese gemütliche, aber doch entschlossene. Und man hat so das Gefühl, ah, der hat es im Griff, der macht es. Und deswegen, glaube ich, ist er so wahnsinnig beliebt. Aber er müsste ja auch auf Gebieten, also Wirtschaftspolitik zum Beispiel, sagt er ja auch selber, ist jetzt, da müsste er sich erstmal einarbeiten, ne? Und ich glaube, er könnte halt.
Muss erst mal lesen. Erstmal eine PowerPoint-Präsentation.
Ja, aber ich meine, das ist doch ehrlich, wenn man das sagt. So, finde ich völlig in Ordnung. Nur er hätte noch sehr viel Gelegenheit, sich unbeliebt zu machen. Die Frage ist, ob er das in 3 Monaten schafft. Das wäre also ein Argument für ihn, ne? Dass er in dieser kurzen Zeit es vielleicht nicht schaffen würde, sich unbeliebt zu machen.
Also, er schafft es in 3 Monaten nicht genug, sich unbeliebt zu machen. Das ist natürlich wirklich super. Also wenn er sich viel Mühe gibt, dann können wir ihn noch hassen lernen. Aber vielleicht schafft er das in der Zeit nicht mehr.
Ja, ich meine, das ist ein bisschen wie bei Friedrich Merz auch, ne? Man denkt so, okay, wenn du jetzt 3 Monate schweigst, dann wirst du Bundeskanzler.
Das ist wahr.
Die Frage ist, ob er das schafft.
Wenn man Friedrich Merz jetzt irgendwo in eine Gartenhütte in Meschede oder Attendorn einsperren würde, im schönen Sauerland, und sagen würde, hier ist eine PlayStation 5 und, weiß ich nicht, die Biografie von Henry Kissinger und lass dir mal gut gehen, Friedrich, dann wäre er in 3 Monaten sicherlich, ich meine, schau mal, Scholz ist Bundeskanzler geworden, weil sein Gegenkandidat im Flutgebiet gelacht hat. Das ist die Zusammenfassung der Karriere des Olaf Scholz. Vielleicht plagt ihn das auch immer so ein bisschen.
Und die andere Gegenkandidatin eine Frau ist.
Und die andere, das ist ja sowieso, da müssen wir ja gar nicht drüber reden. Das ist ja wie in den USA. Also da hat Jon Stewart letztens gesagt, wir haben jetzt rausgefunden, dass wir eigentlich, also alles, wir werden alles wählen, aber keine Frau als amerikanische Präsidentin. Theoretisch können wir einen Golden Retriever aufstellen, die Wahrscheinlichkeit ist höher. Und das ist ja leider Realität in diesem Land und wir sehen das jetzt gerade. Wusstest du das, wo wir gerade bei Frauen sind, dass Boris Pistorius 4 Jahre lang mit Doris Schröder Köpf zusammen war?
Nein, oh mein Gott, jetzt kommen wir endlich zu den zum Gossip.
Jetzt kommen wir endlich, der Gossip, ja. Gerdi kam dann auch immer noch zum Grillen in der Gartenhütte vorbei, hatte die rote Weste an und seine asiatischstämmige Ehefrau und dann hat man sich schöne gemeinsame Kanasterabende gemacht. Ist kein Scherz, musst du mal googeln. Doris Schröder-Köpf hat schon mit vielen mächtigen Männern gute Zeit verbracht. Ich war auch irritiert, als ich das las. Die Frau von Pistorius ist traurigerweise 2015 oder 16 an Krebs verstorben. Und ein Jahr später war er dann für 4 oder 5, na, ich glaube bis 2022 mit Doris Schröder-Köpf zusammen. Aber dieses Glamour-Paar trennte sich dann relativ, wie soll man sagen, still und leise. Ich glaube, sie ärgert sich jetzt. Wenn er jetzt Kanzler wird, dann wäre sie parallel die Ehefrau von 2 Kanzlern gewesen. Das ist, glaube ich, in der Geschichte der Bundesrepublik auch noch nicht vorgekommen.
Aber zu Ihrer Verteidigung, es war vielleicht sowohl das eine als auch das andere Mal einfach die große Liebe. Also man muss ihr ja nicht unbedingt, nicht, dass du es getan hättest, ne? Aber man muss ihr ja nicht unbedingt eine Affinität für mächtige Männer unterstellen. Vielleicht ist es einfach, ne? Vielleicht hat sie den einen geliebt und den anderen geliebt und es waren zufällig.
Das ist Zufall, es ist Zufall.
Ja, möglich. Ich fände es ja übrigens sehr, sehr lustig, wenn die SPD einfach keinen Kanzlerkandidaten stellen würde. Also bei den Grünen wird das ja heiß diskutiert, ob das überhaupt angebracht ist. Ich glaube, einhellige Meinung ist, naja, geht so. Aber sie nennen es ja auch nicht ganz so eindeutig Kanzlerkandidat, ne? Weil sie vielleicht selber auch merken, naja, das ist vielleicht keine gute Idee. Aber auch bei der SPD, die stehen jetzt in Umfragen bei 15-16%. Wieso denn nicht einfach mal keinen Kanzlerkandidaten stellen, sondern zum Beispiel so einen Finanzministerkandidaten. Das fände ich gut. Einfach um sicherzugehen, dass Christian Lindner es nicht nochmal wird. Und dann zu sagen, ich trete an für die Menschen als Finanzminister.
Also für einzelne Ressorts sich bewerben jetzt.
Ja, fände ich witzig.
Das ist ein schöner Gedanke, theoretisch. Das ist lustig. Wir geben das von vornherein auf. Ich fand Habeck, ich bin ja großer Habeck-Sympathisant. Ich mag alles an diesem Mann. Ich glaube, dass der auch absolut nicht verkehrt ist, außer dass er wahrscheinlich für den ganz großen Erfolg in der falschen Partei ist. Also um jetzt Kanzler zu werden. Aber ich würde es mir im weitesten Sinne wünschen, weil es kaum einen Bundespolitiker gibt, dem ich so sehr seine Agenda, sein Bemühen und auch sein ehrliches, nicht nur dem Egoismus und der eigenen Partei zugutekommendes Schachern abnehme. Ich glaube, dass er wirklich was Gutes will und dass er auch Gutes bewirkt hat in den letzten 3,5 Jahren. Aber natürlich ist es schwierig, wenn du in der Koalition mit der FDP bist, die genau das Gegenteil von dem wollen, was du willst. Ich fand aber dieses Video, wo er da am Küchentisch sitzt und dann so, ja, ich sitze hier gerade bei Freunden, dann habe ich mir das hier so überlegt. Das ist so herrlich. Das ist so absurd. Das ist wirklich, also klischeeiger geht's nicht mehr. Das ist so, als würde Christian Lindner seine Rede einfach direkt aus dem Gosch halten. Also ich bin hier gerade im Gosch und ja, ich war jetzt hier gerade auf das kleine Auslandbesteck und jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte jetzt hier auch Kanzler werden, wo ich das Ding jetzt schon versenkt habe. Das finde ich, das ist natürlich alles irgendwie symbolpolitisch und ein bisschen absurd, aber das fand ich so herrlich mutzelig, dass man jetzt die Kanzlerkandidatur auf einmal irgendwie in Berlin-Prenzlberg am Küchentisch bekannt gibt, während gerade noch der Joint rumgeht. Das ist so strange, aber auch so glaubhaft niedlich, finde ich. Also so harmlos niedlich.
Ja, aber das ist mein Problem. Ich kann den Grünen nicht beim Wahlkampf zugucken. Weil das hatte ich 2021 auch schon. Also da war es, ich meine, da ist Annalena Baerbock ja wirklich fertig gemacht worden von allen Seiten und so. Aber sie sind auch nicht gut im Wahlkampf, muss man mal sagen. Was irgendwie menschlich vielleicht sogar so ein bisschen für sie spricht, weil sie sich einfach nicht so gut verkaufen können. Aber diese Wahlkampfsachen, also ich fand das mit dem Küchentisch auch so, nein, du sitzt nicht gerade bei Freunden am Küchentisch. Du sitzt gerade vor einer professionellen Kamera, bist professionell ausgeleuchtet und niemand um dich rum. Da sind gerade nicht deine Freunde, da sind gerade Leute, die du vielleicht gerne magst, aber mit denen du arbeitest. Und das, also diese Inszenierung, sobald das so zu inszeniert wird, finde ich immer ein bisschen schade. Und was ich habe das ganz große Bedürfnis, Robert Habeck ein Kurzarmhemd zu schenken, weil der immer auf jedem Bild sich gerade die Ärmel hochkrempelt. Man denkt so, rutschen die ständig runter? Das ist ja seine Botschaft und ich kann das alles verstehen. Ist ja auch gut, ne?
Ja, aber cool, aber Arme hochkrempeln, das ist ja symbolisch.
Ist mir alles klar.
Ich trage auch keine Kurzarmhemden. Kurzarmhemden haben für mich immer ist ein Indiz von Schwäche. Kurzarmhemden tragen nur Finanzbeamte. Sowas machen wir nicht.
Oder Finanzminister vielleicht.
Hier wird gekrempelt.
Ja, nein, ich finde die Botschaft, ja, ich kann die nachvollziehen. Ich habe die auch verstanden. Ich habe die Symbolik, die sehr komplexe Symbolik dieses Bildes verstanden. Ich kann damit nur nicht so viel anfangen mit dieser Übersymbolik. Also ich glaube, ich gucke den Grünen einfach nicht beim Wahlkampf zu.
Hast du die Rede von Matthias Ilker beim Parteitag gesehen?
Nein.
Nennen wir es mal Hardliner. Nein, hast du nicht?
Nein.
Dann hiernach direkt mal Matthias Ilker, Grünen-Parteirede beim Parteitag der Grünen, wo er den Grünen eigentlich ich kannte den Politiker nicht, ein Lokalpolitiker, der aber eine Rede gehalten hat. Natürlich haben sie jetzt gedacht, jetzt kommt ein, also er wirkt ein bisschen wie ein Hardliner, er hat einen grünen Pulli an, so eine Kappe, die andere Leute beim Bouldern tragen und so eine Brille, die er schon selber mit Patex zweimal zusammengeklebt hat, damit er keine neue kaufen muss. Aber er rotzt ihnen so dermaßen ins Gesicht und zwar für 15 Minuten erzählt er ihnen, wie sehr sie das alles gegen die Wand gefahren haben und wie sehr sie ihre eigenen mit dem nicht wirklichen Absegnung von E-Fuel, also E-Fuels nicht komplett zu verhindern, Fracking nicht komplett zu verhindern, etc. Und das Schöne ist, dann siehst du die komplette grüne Parteiführung am allerersten vorne, Claudia Roth. Claudia Roth ist am Eskalieren, wirklich mit Handzeichen, holt ihn da runter und springt fast auf den Tisch und er darf nicht mehr weiterreden, weil das wirkt dann doch noch unsouveräner, wenn du jemanden, der dir die Wahrheit oder seine Wahrheit ins Gesicht sagst, dann mal schnell absägen möchtest, weil ja nur, weil nur weiches und, sagen wir mal, zuckerübergossenes gesprochen werden darf beim Parteitag. Das ist wirklich ich glaube, an solchen Leuten liegt's. Nicht an Matthias Ilker, sondern an Leuten wie Claudia Roth, dass viele sagen, ich kann die Grünen nicht wählen. Und auch ich fremdel damit.
Ja, du meintest eben, du hättest immer die Grünen gewählt, dann hast du und würdest jetzt aber das eventuell nicht mehr tun. Hast du gleich gesagt, dass Robert Habeck für dich ein Sympathieträger ist? Woran liegt's dann? Also liegt's jetzt an Claudia Roth konkret? Oder weil das, was Claudia Roth da wohl gemacht hat, das.
Nee, es liegt nicht an Claudia.
Das kriegst du ja auch in anderen Parteien so, ne? Das ist jetzt nicht unüblich.
Nee.
Woran liegt's?
Also, ich fremdel auch ein bisschen mit vielen der Gesichter der Grünen. Und Robert Habeck ist von all denen so ziemlich der Einzige, den ich. Weißt du, es ist ja jetzt kein Persönlichkeitswahlkampf. Es geht ja nicht, wen mag ich hier am liebsten und wen möchte ich zu meinem Geburtstag einladen. Darum geht's ja nicht. Aber es fühlte sich schon, ich habe einfach mit ein paar Entscheidungen der Grünen in letzter Zeit gehadert und ich fand auch, dass man sich vielleicht zu sehr, um Regierungsverantwortung zu übernehmen, teilweise um die eigene Agenda herumgestohlen hat. So, und ich kann dir aber ehrlich gesagt auch nicht sagen, was ich alternativ wählen möchte. Also das ist wirklich, ich befinde mich jetzt selber in diesem Limbus, in dem Leute sagen, ich habe keine Ahnung, was ich wähle, das kleinste Übel. Und so ein bisschen ist das ja auch geworden. Ich komme aus einem klassischen SPD-Haushalt. Die SPD hat sich in den letzten 20 Jahren ja auch einfach zerlegt. Also obwohl sie Regierungspartei ist, weiß man da, ich finde, man steht vor einer sehr schweren Wahl da im Februar.
Das finde ich auch.
Und ich weiß nicht genau, wem ich meine Stimme geben soll.
Ja, das geht mir ähnlich und das ist auch etwas, dass ich auch viel höre von Leuten. So wirklich eine Ratlosigkeit, was man denn jetzt wählen soll. Ich hätte folgenden Vorschlag: Wir wählen alle die CDU, die dann eine absolute Mehrheit kriegt. Schön, dass du da lachst. Die eine absolute Mehrheit kriegt und sich deswegen halt überhaupt gar nicht mehr an den rechten Rand anbiedern muss, sondern eine vernünftige, konservative Partei der Mitte wieder wird oder überhaupt wird. Und Friedrich Merz wird die Liebe für den Diskurs und den Hang zur Vernunft in sich finden, obwohl er gar nicht wusste, dass er da war und dass er ihn auch nur suchen möchte. Und dann wird alles gut. Das ist meine Prognose, was meinst du? Das ist mein Vorschlag.
Ist eine wirklich gute Idee. Was Friedrich Merz in sich so findet, bin ich mir nicht ganz sicher.
Ich leider auch nicht.
Das nicht mehr anbiedern an den rechten Rand wäre natürlich eine schöne, wäre natürlich, ich meine, das gehobener Mittelstand, der ist ja sowieso einer von uns. Es wäre natürlich schön, die CDU wieder in ihrer Stärke dahingehend zu sehen, dass sie in weitem Sinne konservativ ist, aber sich genau wie du eben sagtest, eben nicht an den rechten Rand stellt, um die abzufischen, die noch nicht völlig an die AfD verloren sind, weil so fühlt es sich derzeit irgendwie an. Und natürlich ist Opposition immer einfacher als Regierung, weißt du, du kannst immer einfacher sagen, ja, hier, alles besser, wenn wir das machen würden. Und dann vergisst man irgendwie dann doch immer, dass sie es 16 Jahre gemacht haben. Ich finde das Erstaunlichste, das, was ich damals schon prognostiziert habe, dass Merkel sich wirklich wie so ein Ehrlich-Brother auf der Bühne in Rauch aufgelöst hat. Das finde ich das Dollste. Sie einfach komplett verschwunden ist. Also sie ist ja wirklich nie, Mutti ist nie wieder aufgetaucht. Wahrscheinlich betreibt die jetzt ein Drogenlabor in Panama oder so. Ich weiß nicht, gab es irgendein Bild von Angela Merkel, bis auf Preisverleihungen, die sie dann ja noch bekommen hat, wo sie jemals wieder in irgendeiner Weise irgendwas getan hat, das in der Öffentlichkeit stattgefunden hat?
Ja, Angela Merkel, ist lustig, dass du es sagst, heute, und ich sage heute und meine Donnerstag, weil wir am Donnerstag aufzeichnen, ne? Morgen Freitag kommt der Podcast ja erst raus, habe ich sie zum ersten Mal seit langem wieder gesehen und zwar ganz oben auf Zeit Online. Es ist nämlich jetzt wohl so, dass ihre Memoiren veröffentlicht werden und die haben da einen Auszug veröffentlicht und das Buch erscheint dann, ich weiß nicht, am Dienstag oder so. Es heißt Freiheit.
Jetzt kommen sie, ich wollte sagen.
Ja. Jetzt, genau jetzt, wo du sagst, kommt sie aus der Versenkung wieder. Ich finde ganz lustig bei Angela Merkel, dass sie, bei aller berechtigter Kritik, ne, dass viele Leute, auch ich, als sie abgedankt hat, so gesagt haben, oh, wir werden die noch vermissen.
Ja.
Und ich habe da nämlich heute, als ich ihr Bild gesehen habe, dran gedacht, wie wahr das geworden ist. Also einfach die Art, also gar nicht, es geht gar nicht so sehr um politische Inhalte, sondern um politischen Umgang. Dass, wie sehr man das jetzt vermisst, wo eben diese ganzen Schreihälse das Feld so dominieren, wie man sich eine Figur wie Angela Merkel wünschen würde, irgendwie. Und ich zugleich aber ja immer sehr dagegen bin, dass man sich einzelne Figuren wünschen muss in einer Demokratie, ne? Weil ich irgendwie denke, eigentlich müsste das System so gut funktionieren.
Dieser Heilsbringer-Gedanke ist dir zuwider.
Ja, weil der so gefährlich ist, weil was ist, wenn die Heilsbringerin dann nicht kommt im entscheidenden Moment, ne? Also ich finde das Schicksal eines Landes und um jetzt es noch ein bisschen dramatischer zu formulieren, der Welt, es wäre ganz gut, wenn die nicht von dem Wohlwollen einzelner mächtiger Menschen abhängen würde. Ich glaube, es war grammatikalisch so ein bisschen mittel, was ich gerade gesagt habe.
Ja. Das ist völlig in Ordnung, aber in dem Problem befinden wir uns ja gerade, dass es genau an dem Gutwillen Einzelner hängt. Ne? Und ich habe das damals auch geglaubt, dass wir uns Merkel in vielen Dingen in ihrer Besonnenheit und ihrer Ruhe und so zurückwünschen würden. Und keine Ahnung, wie die Situation jetzt mit einer Bundesregierung Merkel aussehen würde. Ja, also weiß es nicht.
Ja, also inhaltlich, die hat ja wahnsinnig viel liegen lassen, ne, was jetzt aufgearbeitet werden musste und immer noch muss. Das heißt, da möchte ich die gar nicht irgendwie jetzt als die große Heilsbringerin darstellen. Ich meine wirklich einfach nur die Art des politischen Diskurses. So, da finde ich auch, hat sie nicht nur Lob verdient, weil sie ja auch einfach ganz viel so...
Verwaltet, wie so ein, ne? Es wird verwaltet.
Ja, alles ist gut, alles bleibt, wie es ist, vermittelt hat zu großen Teilen, bis sie es eben einmal 2015, genau, sie hat verwaltet, bis sie es 2015 mal nicht gemacht hat und sie plötzlich alle gehasst haben. Das ist auch nicht nur gut, ne? Ich vergleiche es jetzt sozusagen nur mit Friedrich Merz, den wir ja vermutlich als nächsten Bundeskanzler bekommen werden. Und da in dem Moment wünsche ich mir dann uneingeschränkt Angela Merkel zurück.
Ja.
Das ist auch ein bisschen ein trauriger Abschlusssatz für so einen Podcast, ne?
Das ist ich hätte lieber eine Grippe als einen Spulwurm. Das ist natürlich ein bisschen schwierig. Aber ja, ich würde mir auch Angela Merkel deutlich mehr wünschen als Friedrich Merz. Wobei ich mit diesem Mann in aller Hinsicht einfach, also immerhin, weißt du, was man bei Friedrich Merz mal noch sagen kann, immerhin kein Söder. Das ist ja, schauen Sie, ich weiß nicht, was ich schlimmer fände, aber dass wir zumindest nochmal eine demokratisch orientierte Bundesregierung bekommen werden, ist ja noch schön. Ich warte nochmal 10 Jahre ab. Also es wird, glaube ich, alles noch düsterer werden.
Das ist so schön.
Und noch schlimmer. Weißt du, das ist doch ein schöner Endsatz für einen Podcast.
Ich wollte gerade sagen, es war dir noch nicht deprimierend genug. Hast du gut gemacht. Damit,
ich will die Leute einfach mit einem guten Gefühl ins Wochenende entlassen.
Ja, das ist toll, das ist schön. Das war's für heute. Aber eigentlich sind wir natürlich noch nicht ganz fertig, denn es gibt ja wie jedes Mal eine etwas ausführlichere Version dieser Folge in der ARD-Audiothek. Da könnt ihr gerne nochmal reinhören. Da schaffen wir es, diesen deprimierenden Abschluss, ihr werdet es nicht glauben, noch deprimierender zu kriegen. Und dann schwenkt das Ganze in Pathos. Ich weiß nicht, ob das eine gute Werbung dafür war, ne? Aber wir reden, worüber reden wir noch? Bei der letzten Frage.
Wir reden darüber, zum Beispiel, wohin du dieses Land verlassen würdest, wenn du müsstest.
Das stimmt. Und wir reden darüber, was für ein guter Mensch du bist. Ist das nicht schön? Das müsst ihr euch anhören, der ARD-Audiothek. Wenn ihr aber jetzt nicht mehr könnt, nicht mehr wollt, wie auch immer, dann war es das schon für heute. Dann sind wir jetzt fertig. Ihr dürft uns, wenn ihr diese Folge mochtet, natürlich wie immer gerne loben mit einer Mail an bosettiswoche@ndr.de. Kritisieren dürft ihr uns natürlich auch, aber nicht in einer Mail an bosettiswoche@ndr.de, sondern nur still zu Hause vor eurer Playstation, wenn niemand zuhört. Wir wollen keine Kritik. Ihr dürft Bosettis Woche abonnieren und es geht in 2 Wochen weiter am 6. Dezember. Das ist dann die letzte Folge für dieses Jahr. Danach gibt es eine kleine Pause und es geht Anfang Februar weiter. Nächstes Mal ist Michael Mittermeier zu Gast. Das wird sehr schön. Und ihr dürft, weil 2 Wochen ja eine lange Zeit sind, natürlich gerne auch andere Podcasts hören, zum Beispiel diesen hier in der ARD-Audiothek. Becoming the Beatles, die Hamburger Jahre. Wie wurde aus einer mittelmäßigen Tanzband die berühmteste Band der Welt und warum konnte das so nur auf St. Pauli in Hamburg passieren? Davon erzählt der 6-teilige NDR-Kultur-Podcast. Ihr findet ihn in der ARD-Audiothek. Und es gibt noch einen Podcast von so einem privaten Sender, keine Ahnung, RTL Plus sagt mir gar nichts, dessen Macher dieses Jahr für den Deutschen Fernsehpreis nominiert waren. Super gut, hört ihn euch an.
Er hat leider nicht gewonnen.
Wir haben leider nicht gewonnen, ist aber trotzdem ganz okay. Bratwurst und Baklava mit Özcan Kosa und diesem Bastian Bielendorfer, wer auch immer das sein mag.
Ein diffuser Typ.
Die Links zu dem Podcast findet ihr in den Shownotes. Genau. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du da warst, Basti.
Es war mir eine große Ehre. Danke.
Tschüss.
Extra 3. Bosettis Woche.
Ein Podcast vom NDR. Alle zwei Wochen neu.